Sie kann kein Auge zumachen. Und es ist auch besser, wenn sie jetzt nicht einschläft, denn das ist eine ganz wichtige, eine ganz entscheidende Nacht. Und es ist eine ganz riskante Mission, auf die sie sich da eingelassen hat. Sie fragt sich, was wird passieren, wenn er aufwacht? Wie reagiert er, wenn er sie entdeckt? Jetzt schläft er noch, aber sie muss sich bereithalten für den Moment, wenn er aufwachen wird. Sie riecht gut, sie hat sich extra gesalbt und gebadet, sie fühlt sich wie eine Braut und genau darum geht's auch, denn sie soll nämlich eine werden. Ihre Schwiegermutter Naomi, die hat sich das ausgedacht. Die hat gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt und weil sie auf Naomi vertraut, deshalb ist sie jetzt hier, mitten in der Nacht, allein als Frau. Naomi hat gewusst, dass Boas heute dran ist, dass er auf der Tenne auf dem Dreschplatz ist, dass er mit Dreschen und mit Worfeln dran ist. Sie hat auch gewusst, dass die Männer danach noch zusammensitzen, dass man noch zünftig isst und dass man noch ordentlich feiert nach der Arbeit. Und da hat sie gesagt, da halte ich noch versteckt, Ruth. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das ist noch nicht geschickt. Und Naomi hat auch gewusst, dass danach dann sich Boas irgendwo in der Nähe von seiner Ernte hinlegen wird, weil man die Ernte nicht einfach so auf der Tenne unbeaufsichtigt liegen lässt. Und als er eingeschlafen ist, da hat sie sich ganz genau, wie es Naomi gesagt hat, zu seinen Füßen gelegt. An seinen Füßen, das ist der Platz eines Dieners. Normalerweise liegt der Diener an den Füßen des Herrn. Sie hat die Decke von seinen Füßen aufgedeckt. Sie hat sich dazugelegt. Und bis hierhin hat alles soweit gut geklappt. Aber für das, was jetzt kommt, hat sie keine Anweisungen mehr für Naomi. Naomi hat nur gesagt, er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Ruth weiß, dass dieser Plan höchst riskant ist. Aber sie hat gesagt, ja, alles, was du mir sagst, das will ich tun. Sie weiß, dass es mutig war, das zu sagen. Vielleicht ist es auch ein bisschen verrückt. Dieser Plan von Naomi ist schon ganz schön gewagt, aber sie vertraut ihrer Schwiegermutter und ihr Vertrauen zeigt sich darin, dass sie tut, was die Naomi ihr aufgibt. Und jetzt liegt sie da und sie wartet, bis er aufwacht. Und ein bisschen zittert sie auch, denn sie weiß nicht genau, was passiert. Schickt er sie gleich wieder weg? Oder geht er sogar grob mit ihr um? Misshandelt er sie? Das erwartet sie zwar nicht von Boas, weil sie ihn als ehrbaren Mann kennengelernt hat, aber man weiß ja nicht, sie haben ordentlich gefeiert und gebechert nach der Arbeit auf der Tenne. Und sie kann jetzt nur abwarten, was passiert. Und so vergehen Stunden. Es wird Mitternacht. Und plötzlich wacht er auf. Er erschrickt sich. Er dreht sich um. Er schaut sie an. Er hat nicht mit einer Frau gerechnet. Unter seiner Decke. Er holt Luft und sagt, wer bist du? Puh, die Ruth atmet erstmal durch, er schickt sie schon mal nicht gleich weg, er regt sich auch nicht auf, er fragt sie, wer sie ist. Und jetzt kann sie antworten, jetzt kann sie den Satz sagen, den sie sich in Gedanken schon zurechtgelegt hat. Sie antwortet, ich bin deine Magd. Ich bin Ruth. Breite den Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer von meiner Familie. Und dann ist still. Boas hat ganz genau verstanden, was das hier ist. Das ist ein Heiratsantrag. Dieser Satz, breite den Zipfel deiner Decke über mich, das bedeutet in der Zeit das Gleiche, wie wenn man sagt, heirate mich. Nimm mich als deine Frau. Nimm mich unter deine Obhut. Es liegt eine Spannung in der Luft, denn sie wartet darauf, wie er reagiert. Und das sind so Sekunden, die ihr wie Ewigkeiten vorkommen. Von dem, was er jetzt sagen wird, da hängt ihre Zukunft ab. Aber nicht nur für sie, sondern auch für Naomi und für den Familienstamm von Elimelech hängt viel davon ab. Und so kann sie es kaum erwarten. Kann er jetzt endlich mal was sagen? Boah, das ist ganz schön hart, wenn man so einen Heiratsantrag über die Lippen gebracht hat. Dann will man auch wissen, wie der Gefragte darauf antwortet, ob man erleichtert sein kann oder enttäuscht sein muss. Was wird sie der Naomi sagen können, wenn sie wieder heimkommt? Wie geht's weiter? Das ist kein sehr romantischer Moment für die Ruth. Es ist eher ein dramatischer Moment, was sich hier hinter dem Getreidehaufen auf der Tenne in dieser nächtlichen Stunde abspielt. Und dann hat Ruths Warten ein Ende. Boas sagt, der Herr segne dich. Du hast deine Liebe jetzt noch mehr gezeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Mach dir keine Sorgen. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn in der Stadt weiß jeder, dass du eine anständige Frau bist. Es stimmt, dass ich einer der Loskäufer deiner Familie bin, doch es gibt noch einen Mann, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Wenn der Mann morgen früh bereit ist, dich auszulösen, soll er das tun. Wenn er aber keine Lust dazu hat, dann werde ich dich auslösen, so wahr der Herr lebt. Und jetzt leg dich wieder hin, bis zum Morgen. Puh, was für eine Erleichterung. Es ist eine richtige Erlösung. Die Anspannung fällt innerlich von Ruth ab und es ist noch mehr als das. Natürlich spürt sie auch die Zuneigung zu diesem Mann und die Freude, dass er sie als Frau annehmen wird. Das löst ein inneres Fest in ihr aus. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist als sie. Und auch wenn sie noch ein bisschen abwarten muss. Denn ganz klar ist die Sache ja noch nett. Für heute reicht ihr das, dass sie das annehmen will, was er gesagt hat. Für heute reicht ihr sein Versprechen. Und sie legt sich hin, so wie er es gesagt hat, bis zum Morgen. Natürlich kreisen ihre Gedanken um alles, was sich gerade jetzt mitten in der Nacht abgespielt hat, weil da steckt so viel drin in diesem kurzen Dialog. Und deshalb, liebe Gemeinde, machen wir es auch so. Deshalb machen wir uns jetzt ein bisschen genauer Gedanken und schauen erstmal noch ein bisschen genauer hin, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist in dieser Nacht. Und danach überlegen wir dann in einem zweiten Schritt, was das auch für uns heute eigentlich bedeuten könnte. Um zu verstehen, was hier passiert ist, gucken wir nochmal diesen einen Satz genauer an, den Ruth gesagt hat. Die Bitte, die sie an Boas gerichtet hat, weil da steckt nämlich ganz schön viel drin. Dieser Satz, ich bin deine Magd, Ruth, breite den Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie. Es lohnt sich schon, wie es letzte Woche auch schon war, wenn man ins Gesetz Gottes reinguckt, weil dann versteht man ein bisschen, was da dahinter steckt. Das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Wenn denn die Ruth spricht ja den Boas hier als ihren Loskäufer an. Vielleicht habt ihr es eher aus der Luther-Übersetzung im Ohr, da heißt es, du bist der Löser. Im Hebräischen ist das der Goel, der Loskäufer. Und da geht's drum, um eine Sache, die im 3. Mose 25 geregelt wird. Im 3. Mose 25 geht's drum, wenn jemand ein Land besitzt, aber diesen Familienbesitz verkaufen muss, weil er aus finanziellen Gründen, weil er sich selber versorgen muss, dann gibt's diese Möglichkeit, aber dann ist geregelt, dass es eine Reihenfolge nach Verwandtschaftsgrad gibt von Personen, die berechtigt sind, das Land zu kaufen. Die Regelung ist da, dass man absichert, dass das Land im Besitz der Familie bleibt, dass es nicht einfach an die verkauft wird, die besonders reich sind, die aber keinen familiären Bezug haben, weil das ist damals wichtig, dass das Land im familiären, in der Erbmasse quasi bleibt. Und deshalb ist auch geregelt, dass dann der Verwandte, der das kauft, der wird es auch wieder zurückgeben müssen an die, denen es ursprünglich gehört hat. Spätestens im 50. Jahr, in dem Erlassjahr, muss er es umsonst zurückgeben. Und je nachdem, wie viel Zeit vorher noch ist, wie früh er das kauft vor diesem 50. Jahr, danach wird der Preis dann festgelegt, den er zu bezahlen hat. Er darf dann in der Zwischenzeit dieses Land bearbeiten, er darf auch ernten, aber nach einer gewissen Zeit muss er es wieder zurückgeben, gratis, dass dieser Erbbesitz in der Familie bleibt. Der Hintergrund von dieser Regelung ist das, dass als das Volk Israel eingezogen ist ins verheißene Land, ins Land Kanaan, da hat man das Land gerecht aufgeteilt und dass diese Gerechtigkeit auch bestehen bleibt unter den verschiedenen Sippen und Stämmen. Deshalb gibt's diese Regelung mit dem Löser. Und darauf nimmt die Ruth Bezug, wenn sie ihn jetzt als Loskäufer anspricht. Da geht's letztlich darum, dass sie ihn bittet, dass er seiner verwandtschaftlichen Pflicht nachkommt, dieses Land, diesen Landbesitz von Elimelech, den es noch gibt in Bethlehem, auszulösen. Und dass er dann auch für die Versorgung von Naomi aufkommt. Sie bittet ihn also darum, dass er sich was kosten lässt. Denn er muss ja was dafür bezahlen für dieses Land. Es bringt ihm dauerhaft keinen größeren Besitz. Er vergrößert damit sein eigenes Erbe nicht, sondern er macht kein gutes Geschäft eigentlich, sondern es ist mehr so ein solidarischer Akt unter Verwandten. Darum geht's mit dieser Bitte. Und jetzt kommt an dieser Stelle aber noch was Zweites dazu, was die Ruth in diesen Satz noch genauso hineingepackt hat. Nämlich, wenn wir in der 5. Mose gucken, 5. Mose 25, 5 und 6, da ist geregelt, was passiert, wenn ein Mann gestorben ist, dass auch seine familiäre Linie weitergeht. Dass es auch da nicht abbricht, dass eine Tradition, eine Familientradition weitergeht in den Nachkommen. Und dazu ist dann da geregelt, dass dann der Bruder von dem Verstorbenen seine Schwägerin heiraten muss und mit ihr Nachwuchs zeugen soll, die dann die Linie von seinem Bruder weiterführt, quasi stellvertretend für seinen Bruder Nachwuchs zeugen muss. Das nennt man Leviratsehe, das steht im 5. Mose 25. Jetzt hat die Ruth aber keinen Schwager mehr. Deshalb könnte sie zu einem anderen Mann gehen, zu einem jungen Mann gehen und mit ihm eine Ehe eingehen und so diese familiäre Linie fortsetzen. Aber sie geht zu Boas, zu dem älteren Mann Boas, und will ihn heiraten. Sie bittet ihn also gleichzeitig auch noch drum, dass der Nachwuchs, den er mit ihr haben wird, dass der die familiäre Linie vom Elimelech, von dem verstorbenen Mann von Naomi, weiterführt. Im Grunde sind in diesem Satz zwei Bitten auf einmal verpackt. Die Ruth verbindet diese zwei Regelungen, 3. Mose 25 und 5. Mose 25, verbindet sie miteinander und sagt, Boas, ich bitte dich drum, dass du dieses Land auslöschst, für dieses Erbe und für die Versorgung dich drum kümmerst und gleichzeitig auch noch um die Nachkommenschaft. Und dadurch, dass sie das beides verknüpft und eben nicht aufspaltet, nicht zu einem anderen Mann gegangen ist mit der einen Bitte, dadurch zeigt sie ihre, wie wichtig ihr diese Fürsorge für Naomi ist oder auch ihre Liebe zu Naomi. Mit diesem Kniff zeigt sie, dass das Versprechen, das sie gegeben hat im ersten Kapitel, haben wir uns da darüber Gedanken gemacht, wo sie gesagt hat, dein Volk ist mein Volk und nur der Tod soll uns scheiden und so weiter, dass ihr das ernst ist, dass ihr das so ernst ist, dass sie das sogar für ihre eigene Ehe mit zur Grundlage macht. Der Boas erkennt es, dass hinter dem Heiratsantrag von Ruth nicht nur die Liebe steht, die an sich selber denkt, die an die eigenen Bedürfnisse denkt. Das wäre eigentlich bei einem Heiratsantrag die meistens im Hintergrund steht. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, im Griechischen haben wir geschickterweise für Liebe mehrere Worte und da ist das die Liebe, die mit dem Wort Eros bezeichnet wird. Das ist die Liebe, die die eigenen Bedürfnisse im Blick hat und die auch dafür sorgt, dass man die eigenen Bedürfnisse befriedigt kriegt. Und das ist auch wichtig. Und bei Heiratsanträgen ist das eigentlich auch die Liebe, die da meistens einen dazu antreibt, weil da wünscht man sich ja den Partner für sich, für seine Zukunft, das, was man sich da gemeinsam erhofft. Bei Ruth ist es anders. Ruth fragt nicht nur für sich und für ihre Wünsche und Bedürfnisse, sondern der Boas erkennt, dass die Ruth angetrieben ist von einer anderen Liebe, nämlich die, die man Agape nennt im Griechischen. Das ist die Liebe, die zuerst mal auf den Nächsten blickt, auf den anderen blickt, bevor man auf sich selber sieht. Die nicht nur an sich selber denkt, sondern immer auch an den anderen, in dem Fall an Naomi. Die Liebe zu Naomi, die Fürsorge, das ist das, was sie zu diesem Heiratsantrag treibt. Und vielleicht nimmt es dieser Szene ein bisschen das Erotische, also dieses Knistern, weil eben diese Eros-Liebe jetzt gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Vielleicht auch die Romantik, so wie man sie aus Hollywood-Filmen kennt, wenn da Heiratsanträge gezeigt werden, wo es natürlich immer gut ausgehen muss und wo man natürlich Ja sagen muss. Aber ich finde, in dieser Szene zeigt es erst so richtig, wie weit diese Agape-Liebe gehen kann. Dass sie sogar Grundlage für einen Heiratsantrag sein kann. Und darüber staunt auch schon der Boas. Und weil es so klar ist, dass er versteht, warum er hier gebeten wird und was die Ruth tut, deshalb antwortet er auch, jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Das ist diese größere Liebe, von der Boas da spricht. Die größere Liebe ist die nicht nur auf sich schaut, nicht nur ihre Bedürfnisse, ihre Zukunft sieht, sondern die auf den anderen im Blick hat. Und dann sagt der Boas einen Satz, und wenn ihr jetzt aufgepasst habt bei der Geschichte, wie ich sie erzählt habe, dann wird euch der bekannt vorkommen. Er sagt nämlich zu Ruth, alles, was du mir sagst, will ich tun. Boas sagt der Ruth genau das, was die Ruth am Tag davor der Naomi gesagt hat. Im Hebräischen sind es genau die gleichen Worte. Der Satz, mit dem Ruth ihr Vertrauen zu Naomi ausgedrückt hat, obwohl die einen ziemlich verwegenen Plan ihr da vorgeschlagen hat, da sagt die Ruth, alles, was du mir sagst, will ich dir tun. Das ist ein Zeichen des Vertrauens zu der Naomi. Und genau das ist die Antwort, die sie jetzt von Boas bekommt. Er vertraut ihr nämlich genauso. Auch er schaut nicht nur auf sich und seinen Vorteil, ob es ihm was bringt, mit ihr die Ehe mit Ruth einzugehen, sondern auch er ist mit seiner Antwort nicht von der Eros-Liebe motiviert, sondern von der Agape. Deshalb kann er diesen Satz sagen. Das, was du mir sagst, das will ich tun. Das, was für euch gut ist, das will ich tun. Also das alles steckt drin in dieser kleinen Begebenheit, in diesem Gespräch. Diese clevere Verbindung von den beiden Gesetzen. Der Ausdruck für die fürsorgliche Liebe. Und dann kommt da noch was mit hinein, was die Ruth auch noch in diesen Satz mit hineinpackt, nämlich die Formulierung. Sie verwendet nämlich ein Bild, das damals unmissverständlich als Heiratsantrag verstanden wird. Breite den Zipfel deine Decke über mich. So sagt sie es ja. Wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, könnte man auch übersetzen, bereite deine Flügel über mich. Weil dieser Zipfel, das Wort für Zipfel ist das gleiche Wort wie für Flügel. Das, was wir vorher auch im Psalm miteinander gesprochen haben, unter deinen Flügeln kann ich frohlocken. Und jetzt klingt es vielleicht bei dem einen oder anderen, zumindest vielleicht bei dem, der letzte Woche bei der Predigt gut zugehört hat, denn dieses Bild mit dem Flügel ausbreiten ist ein Kapitel vorher auch schon vorgekommen. Als die Rut dem Boas auf dem Feld begegnet, Kapitel 2, Vers 12, da sagt der Boas zu Rut, der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügel du Zuflucht gesucht hast, der soll dir das schenken. Und jetzt sagt in dieser Nacht die Rut zum Boas, breite deine Flügel über mich. Im Grunde sagt sie mit dieser Formulierung nichts anderes als, Boas, sei selber deine eigene Gebetserhörung. Schenk mir das, worum du Gott auf dem Feld gebeten hast. Nimm mich als deine Ehefrau unter die Flügel, um die du Gott gebeten hast, dass er sie mir schenkt. Und das finde ich was ganz Spannendes. Sei deine eigene Gebetserhörung. Also wenn der Boas sich noch daran erinnert hat, es war damals ein bisschen mehr Zeit wie jetzt bei uns dazwischen, ein bisschen mehr als eine Woche, die ganze Gerstenernte war da noch dazwischen. Wenn er sich noch daran erinnert hat, an die Begegnung mit Ruth und dass er das gesagt hat, dann hat er gewusst, dass sein Ja zu Ruth auch gleichzeitig die Erhörung von seinem eigenen Gebet war. Vielleicht war das absichtlich so gesagt. Und an der Stelle würde ich den Schwenk jetzt gerne machen zu dem, dass wir uns überlegen, was bedeutet es eigentlich für uns, diese Geschichte. Ist ja erstmal eine Geschichte, die wir ja so lesen können, an der man sich freuen kann, über die man sich Gedanken machen kann, aber was hat das eigentlich mit uns zu tun? Vielleicht ist gerade an dieser Stelle gut, diesen Schwenk zu machen und sich zu fragen, kann es sein, dass Gott auch manchmal unsere Gebete so erhört, indem er uns selbst unsere Bitten erfüllen lässt. Also wenn wir zu Gott gehen, wenn wir bei ihm für andere was erbitten, dann machen wir es ja so, dass wir es in seine Hand legen. Und manchmal beten wir so, als würden wir es auch in seine Zuständigkeit abgeben. Also quasi Fürbitte halten und sagen, so Gott, jetzt bist du dafür zuständig, dann brauche ich es ja nicht mehr machen. Gott soll sich kümmern um die Menschen, die krank sind, um die, die in Not leben, um die, die Angst haben. Er soll für die da sein, die allein sind, mit die mit ihrem Glauben kämpfen, die mit in Beziehungen miteinander kämpfen. Und es ist gut, dass wir das so sagen können, dass wir einen Gott haben, dem wir das wirklich in die Hand legen können. Und ich bin überzeugt davon, dass er es auch ganz alleine alles erfüllen könnte, alles gut machen könnte. Ich denke allerdings auch, dass er durchaus eine große Auswahl an Möglichkeiten hat, wie er solche Gebete erfüllen kann. Manchmal tut er es durch ein Wunder. Manchmal tut er es dadurch, dass er Menschen Gedanken schenkt oder Träume. Manchmal tut er es durch, indem er Menschen zu anderen schickt oder indem er Menschen befähigt. Und manchmal tut er es vielleicht auch, indem er mich selber mit ins Boot holt. Was ist denn, wenn Gott sich für den Weg entscheidet, dass er mein Gebet für andere erhört, indem er mich selber involviert? Das heißt für mich jetzt nicht, dass Gott uns sagen will, du kannst doch selber machen, du brauchst mich dazu gar nicht. Doch, wir brauchen ihn dazu. Wir brauchen Gott an der Seite. Aber womöglich antwortet manchmal Gott auf unser Gebet, dann mach doch bitte mit. Komm, wir kümmern uns miteinander drum. Ich vermute mal, wenn wir diese Erfahrung von Boas mit in unsere Fürbittengebete mit hineinnehmen, dann beten wir mit einem anderen Sinn oder mit einem anderen Blick. Das könnt ihr nachher gerne mal ausprobieren bei den Fürbitten oder auch beim Vaterunser, dass er diesen Gedanken mit hineinnehmt und beim Beten schon drauf hört, wo Gott möglicherweise sagen könnte, ja, ich erhöre das Gebet gerne, aber ich möchte dich beim Erfüllen mit dabei haben. Du sollst eine Rolle spielen, gerade bei den Bitten, die die Menschen in unserem näheren Umfeld betreffen. Und wenn du es möchtest, dann mach es ruhig konkret. Du kannst in der Chat auch Bitten aufschreiben. Die kann ich dann nachher in das Fürbittengebet für uns alle mit reinnehmen. Schreib es einfach so rein. Ich lese es dann nachher einfach vor. Und dann hast du deine ganz konkrete Bitte damit drin. Diese Art zu beten für andere, mit der Möglichkeit, dass Gott uns mit ins Spiel holt, das verändert was. Denn ich glaube, da kommt auch im Gebet diese Agape wieder mit ins Spiel. Denn ich kann ja auch beten, so dass ich denke, meine Bedürfnisse sollen erfüllt sein. Hauptsache, Gott hilft mir, vielleicht hilft er auf anderen, aber vielleicht dann so, dass er mir manches erspart oder dass es mir was bringt. Man kann auch so glauben oder ich kann aus der Agape-Liebe raus glauben mit dem Blick für andere. Frag dich das mal ganz persönlich. Was ist denn der Grundlage deines Glaubens? Glaubst du in der Hoffnung, dass es dir was bringt? Also das kann man sagen, dass meine Erwartungen erfüllt werden, dass mein Bedürfnis befriedigt wird, deshalb glaube ich an Gott, dass meine Sehnsucht gestillt wird, dass ich Ruhe und Zufriedenheit finde, dass ich das ewige Leben für mich bekomme oder Antworten oder Halt in Krisen, dass er mir die Fülle schenkt, dass er mich begabt und was nicht alles. Kann man sich alles wünschen und alles das steckt tatsächlich auch im Glauben, weil Gott uns damit auch beschenkt. Aber die Frage an dieser Stelle ist das, was der Glaube mir schenken kann, der Hintergedanke, wenn ich zu Gott sage, ja, ich will mit dir leben. Ist das das, was den Grund meines Glaubens ausmacht, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin? Das ist dann, wie wenn wir Gott einen Heiratsantrag stellen, der aus der Eros-Liebe kommt. Und ich vermute mal, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann spielt das bei vielen von uns, auch bei der Gottesbeziehung, keine ganz kleine Rolle. Das, was mir der Glaube bringt. Wenn dich jemand fragt, warum soll ich denn an Gott glauben? Und du sagst, naja, das bringt dir was, das tut dir gut, das gibt dir Halt und so weiter. Und solche Antworten sind wahrscheinlich die ersten, die wir parat haben. Dann steckt es da dahinter. Und das ist ja auch nicht falsch, das ist gut, dass Gott uns viel schenkt. Wir haben es auch gerade gesungen. Gottes Lamm, mein Bräutigam, wenn mich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Wir legen uns unter die Decke Jesu, weil es uns gut tut. Aber nach dem Vorbild von Boas und Ruth, ja zu Gott sagen, könnte ja auch heißen, dass meine Beziehung zu Gott ihren Grund darin hat, dass andere davon profitieren. Dass ich glaube, nicht nur für mich alleine, sondern dass der Grund meines Glaubens vielleicht auch meine Mitmenschen sind, vielleicht meine Familie ist oder mein Volk, mein Land, vielleicht deine Kinder, deine Nachbarn oder auch Hilfsbedürftige. Dann wäre nämlich alles das, was die davon kriegen, wie die davon profitieren, nicht nur eine Folge von deinem Glauben, sondern ein Grund, warum du ja zu Gott sagst. Und das ist ein ziemlich entscheidender Unterschied. Vielleicht kommt es dir gar nicht so entscheidend vor und vielleicht ist es in dieser Zeit ein bisschen sperriger Gedanke. Ich glaube, das ist in unserer individualisierten Zeit und wir leben in einer Zeit, wo man sehr individualistisch denkt, da ist es vielleicht ein schwieriger Gedanke. Warum soll ich denn an Gott glauben, aufgrund von etwas, was jemand anderem was bringt? Glauben wir nicht, seit Jesus und spätestens seit der Reformation so, dass jeder seine eigene Gottesbeziehung ja auch leben darf und so verstehen darf. Ja, tun wir. Und das ist ganz sicher auch was Wertvolles. Und ich will nicht zurück in die Zeiten des Alten Testaments, wo man Glaube vor allem als Teil der Gemeinschaft gelebt hat, wo man als Person gar nicht vor Gott, sich hat wahrnehmen dürfen, also, oder gar kein Glaube vor Gott als persönlichen Glauben hat sehen können. Das finde ich wichtig, dass wir persönlich gegenüber von Gott sind. Das ist was ganz Wertvolles, was uns durch Jesus geschenkt ist. Aber ich möchte heute vielleicht mal wieder stark machen, dass der Glaube nicht nur auf dem aufgebaut sein sollte, was meine Wünsche sind, was meine Erwartungen sind, auch nicht, was meine Probleme und Hoffnungen sind. Und ich merke, dass es in unserer Zeit doch auch mit Einfluss nimmt in das, warum wir glauben. Man findet ganz viele Lobpreislieder, die das beschreiben, ja, warum Gott, der Glaube für mich gut ist. Man findet ganz wenige moderne Lobpreislieder, die beschreiben, warum mein Glaube für jemand anderen gut ist. Oder auch, ich sehe das auch in der Gefahr, wenn man heute sagt, in unserer Gesellschaft verliert der Glaube an Bedeutung. Wenn wir heute Glaube so leben, dass jeder für sich glaubt, was er will, aber das für die Allgemeinheit keine Rolle mehr spielt, sondern man nur noch sich selber im Blick hat, dann verlieren wir alle miteinander was ganz Wesentliches, was in diesem Glauben drinsteckt. Ich meine nämlich, dass in der Beziehung zu Gott viel mehr drinsteckt, als das, was sie mir selber bringen kann. Und wenn wir das nicht in den Blick nehmen, dann verlieren wir was eigentlich in diesem Glauben drinsteckt. Der Glaube hat eine Kraft in sich, ein Potenzial, das über mich selber hinausgeht, ein Potenzial für andere und für die Allgemeinheit. Und wenn das der Grundlage meines Glaubens ist, wenn ich auf Grundlage von der Agape-Liebe, dem Blick für den anderen, ja zu Gott sagen kann, dann wird es das eigene Leben prägen, aber noch mehr, auch das von anderen. Dann bin ich überzeugt, dann prägt unser Glaube auch unser Land oder die Menschen um uns in unseren Dörfern, wenn der Grund für die Beziehung zu Gott nicht nur in mir selber liegt. Glaube kann für das Gemeinsame wertvoll sein, wenn wir nicht nur für uns behalten und nicht nur auf uns beziehen. Und diese Dimension des Glaubens, die finde ich, sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Denn auch die Beziehung zu Gott ist auch dazu da, dass sie anderen Gutes bewirkt, dass sie der Allgemeinheit Gutes bringt. Wenn das die Grundlage von deinem Glauben ist, dann wird sich ganz automatisch das bemerkbar machen. Dann wirst du nämlich ganz automatisch andere Menschen nicht vorschnell verurteilen. dann wirst du ganz automatisch nicht im Affekt reagieren auf Meinungen oder einen Post im Internet, der dir nicht so schmeckt. Dann wirst du dir ganz automatisch überlegen, wo du dein Geld, für was du dein Geld ausgibst. Und dann geht es nämlich nicht nur darum, dass du dich selber absicherst, sondern geht es auch darum, dass man vielleicht anderen was abgibt. Dann lebt man eben nicht mehr nur nach dem Motto, rette sich, wer kann. Das ist so ein Motto, das ist so ein bisschen, finde ich, in unserer heutigen Zeit, das, was hinter vielem steckt. Ja, man hofft für sich selber, dass man nicht infiziert wird. Man hofft, man schützt selber die Umwelt, weil sonst einem selber Gefahr droht. Letztlich steckt auch hinter ganz vielen guten Anliegen dann doch auch ein bisschen dieses rette dich selbst Motto. Und ich finde, hinter unserem Glauben sollte das eigentlich nicht stehen. Nicht als Wesentliches. Da, wo das Ja zu Gott nicht nur auf meine Bedürfnisse aufbaut, da wird es eine wirklich nachhaltige Hochzeit und Ehe mit Jesus als Bräutigam werden. Weil da, wo ich nämlich nur drauf baue, dass mein Glaube meine Erwartungen erfüllt, da kann man ganz schnell mal an einen Punkt kommen, wenn es mal nicht so läuft, wenn meine Erwartung nicht erfüllt wird, wenn ich Fragen habe, wenn ich Zweifel kriege an Gott und wenn ich mich frage, warum lässt er das alles zu, dann ist ganz schnell eben auch die Scheidung, steht dann da im Raum. So wie es manchmal bei solche, man hat immer so den Eindruck, bei so Promi-Ehen oder wenn es von Ehen berichtet wird im Boulevard, die nach ein paar Wochen oder nach wenigen Jahren dann einfach an Kleinigkeiten auch wieder zerbrechen. So will ich eigentlich nicht glauben. Aber das kann passieren, wenn ich der Glaube nur auf meine eigenen, die Erfüllung von meinen Erwartungen baue. Und deshalb ist es so wertvoll, das andere heute mal stark zu machen, dass der Grund meines Glaubens auch nicht nur in mir selber liegen muss, sondern auch in dem liegen kann, was er für andere bringt. Dann bin ich mich dankbar für die Menschen, die mir vorgelebt haben, die mich überhaupt erst zu Jesus geführt haben. Dann bin ich dankbar für eine Gemeinde, dass ich einen Kreis von Leuten um mich habe, die mir Heimat geben. Dann bete ich nicht nur für mich, sondern für andere Menschen und setze mich für sie ein. Und vielleicht klingt es fast schon zu groß, aber ich würde sagen, dann verändert dein Glaube auch die Welt. Deshalb ist so ein bisschen mein Fazit, auch von dieser Geschichte von Ruth und Boas. Sag dein Ja zu Gott mit der Liebe im Herzen, die über dich selbst hinausblickt. Das, finde ich, kann man mitnehmen aus dieser Geschichte von Ruth und Boas, aus der Nacht auf der Tenne. Ruth ist eben nicht zu den jungen, wohlhabenden Männern gegangen, sondern sie hat an ihrem Treueversprechen Naomi gegenüber festgehalten. Sie ist für sie, für die Naomi, mit ein Risiko eingegangen und auch mit für sie diese Ehe eingegangen. Sie wird mit für sie auch Kinder kriegen, also natürlich auch für sich selber, aber nicht nur für sich, sondern eben auch mit für die Naomi und für die Familie vom Elimelech. Und der Boas, der hat sie nicht weggeschickt, sondern der hat seine eigene Fürbitte erfüllt, hat seinen Flügel über Ruth ausgebreitet und er wird sich was kosten lassen, diese Ehe einzugehen und sie auszulösen. Wie das abläuft, davon hören wir dann nächste Woche mehr, denn zunächst ist in dieser Nacht es ja nicht mehr, als dass der Boas sagt, ich will, und er muss noch abwarten und die Ruth muss auch noch abwarten, ob das tatsächlich funktioniert für sie, ob das für die, sie und die Naomi gut ausgeht. Denn so klar ist es noch gar nicht. Es gibt ja noch einen anderen, der eigentlich noch ein Vorkaufsrecht hat und ist noch gar nicht so klar, ob der Boas sein Versprechen einlösen kann. Und deshalb macht der Boas den Vorschlag, legen wir uns doch erstmal schlafen. Ruth, schlaf doch mal bis zum Morgen. Und so schlafen sie am Ende dieser Nacht unter einer Decke. Es ist immer noch Nacht, aber die Ruth ist nicht mehr so nervös wie vorher, sondern sie ist zuversichtlich, sie ist ruhig, sie ist voller Vorfreude. Wie es halt so ist, wenn man verlobt ist. Amen.